Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste ist, doofe Fragen gibt es bei uns nicht. Bei uns hast du die Möglichkeit, deine Fragen anonym auf telonym.me/fluesterfragen zu stellen oder auch als DM bei Instagram. Ich bin Elske und mir gegenüber in der Podcast-Höhle sitzt
Jule.
Hallo, hallo.
Hallöchen.
Ja, es ist wieder mal soweit, ein neuer Mittwoch in unserem geliebten 14-tägigen Rhythmus steht an und es heißt eine neue Folge von Flüsterfragen.
Und dieser Mittwoch ist ein besonderer Mittwoch.
Ja.
Er hat keinen besonderen Namen irgendwie in dieser Woche, oder?
Günni.
Nein,
also morgen ist Gründonnerstag.
Genau.
Und sagen wir es mal so.
Und danach ist schon Karfreitag.
Richtig.
Und dann kommt
der Samstag, dann kommt Ostersonntag und dann kommt Ostermontag.
Genau
so. Also
Samstag und Mittwoch haben irgendwie nicht so einen coolen Titel abgekriegt.
Karsamstag, sagt man das? Aber bestimmt sagen Menschen das. Aber jetzt ist halt so die Karwoche.
Die Karwoche.
Also es ist Ostern vor der Tür. Und darüber wollen wir heute einfach mal ein bisschen sprechen.
Genau, wir haben keine expliziten Osterfragen. Wir haben ja letzte Folge schon so ein bisschen eingeleitet zum Thema Wunder, haben da auch schon übers Osterwunder gesprochen.
Ja.
Und wollen darüber heute auch nochmal so ein bisschen ins Gespräch kommen und starten aber vorher mit einer Telonym-Frage. Elske,
ja.
Eine Frage von vor 5 Tagen.
Mhm.
Musstest du mal eine feste Zahnspange tragen?
Nee.
Oh.
Habe ich nicht und ich muss aber sagen, ich glaube, alle ZahnärztInnen, die ich hatte, nachdem ich sozusagen aus diesem, kann man das sagen, Zahnwachstumsalter raus war, haben gesagt, ich hätte dringend eine Zahnspange gebraucht,
oh.
Weil ich einen ziemlich kleinen Unterkiefer, also Kiefer sozusagen habe, mhm. Und ich auch ziemlich kleine Zähne, das ist total untypisch und hätte eigentlich durch eine Zahnspange schon von früh an sozusagen behoben werden müssen, wurde es aber nicht. Und ich habe ja auch so Eckzähne, ich finde, die sehen aus wie so Vampirzähne. Also ich mache gerade mal meinen Mund
so komisch. Ich wollte gerade sagen, Elske zeigt mir das gerade. Oh ja,
die sind ja schon ziemlich spitz und auch groß im Verhältnis zu den anderen.
Du hast recht, ja.
Und das ist auch was, also wahrscheinlich sind die Eckzähne das Normalste an meinen Zähnen im Mund.
Okay.
Also ich vermute, ich hätte eine Zahnspange gebraucht, hatte aber nie eine.
Okay.
Und das bereitet mir auch immer noch Schwierigkeiten. Ich habe sehr stark mit Kieferverspannungen zu tun und andere zahnorthopädische Schwierigkeiten. Das ist nicht so einfach.
Ach, krass.
Das macht gerade diese Frage. Ne?
Hast macht, du gleich macht getroffen. Sie besonders, ja.
Und bei dir, Jule?
Ich habe eine sehr lange Zahnspangen-Vergangenheit.
Ich habe eine sehr lange Zahnspange getragen.
Also es ist... jetzt bin ich total froh. Ich habe das erste Mal wurde ich zum Kieferorthopäden mitgenommen. Da war ich, glaube ich, 12.
Mhm.
Ja, es war auf jeden Fall noch vor der Konfirmation. 10, 11, 12, weil deutlich ist, da muss was gemacht werden. Und ich hatte einen Überbiss. Nicht überdimensional.
Nicht so wie heißt denn der von den Simpsons? Mr. Burns.
Ja, nee, so doll nicht. und es war halt nicht so doll, dass es die Krankenkasse bezahlt hätte.
Aha, verstehe.
Und dann hat Mama gesagt, wir warten noch, bevor wir jetzt 5.000 Euro
ja.
in eine Zahnspange investieren, wo wir vielleicht in 2 Jahren einfach nichts bezahlen, was die Krankenkasse übernimmt. Wir warten.
Ja.
Und dann wurde gewartet und gewartet. Und dann zum anderen Kieferorthopäden, dann zu einer Kieferorthopädin und alle haben das Gleiche gesagt. Wir warten. Wenn, dann bitte selbst zahlen und das ist wirklich teuer. Und dann sind wir irgendwann nach Göttingen in die Uniklinik und da wurde so eine Komplettuntersuchung gemacht mit Röntgen und Aufnahmen und Fotos. Und dann hat sich plötzlich rausgestellt, dass ein Zahn nicht senkrecht im Zahnfleisch steht, sondern waagerecht drinne liegt. Und dann haben sie gesagt, natürlich bezahlt das die Krankenkasse. Und dann
ging's los.
Dann ging's los und ich habe zuerst, das war auch noch richtig gut, ich habe vor der Konfirmation schon eine lockere Zahnspange bekommen.
Oh, Glück gehabt, keine Konfirmationsfotos mit diesen Brackets oder wie das heißt.
Genau, ne? Und meine Schneidezähne standen auch übereinander, sodass ich da schon Schneidezähne hatte, die in Position sind.
Ach, schön.
Und der Überbiss, ich hatte dann die Göttinger Platte. Und zwar war an meinem oberen Teil der lockeren Zahnspange waren wie so zwei Hasenzähne dran, die nach unten reinging. Ich konnte da nicht mehr sprechen. Mhm. Ich habe sie größtenteils, also ich sollte sie 16 Stunden tragen, ging aber nicht. Mhm. Ja, die habe ich 2 Jahre getragen, habe dann Weisheitszähne rausbekommen. Dann wurde Platz gemacht, mein Kiefer wurde so richtig hart geweitet in alle Richtungen. Und dann das ganze Zahnspangen-Game mit Gummis über Kreuz und über Nachtgummis über die Schneidezähne rüberspannen von oben links nach unten rechts und von oben rechts nach unten links. Und boah, das war schon hart. Dann immer so wird der Draht noch fester gezogen. Und ich habe jetzt auch immer noch einen Draht, einen Retainer.
Der soll ja die Zähne dann dauerhaft im Grunde einfach an Ort und Stelle behalten.
Genau, der Retainer von meiner Zahnspangenbehandlung ist immer noch hinter meinen unteren Zähnen. Und ich bin ganz doll froh, dass sich diese Mühe gelohnt hat und ich jetzt wirklich gerade Zähne habe.
Ja, das ist schön. Das freut mich.
So.
Das freut mich sehr für dich.
Flüsterfragen, euer zahnmedizinischer Podcast.
Genau. Leute, was Wichtige übrigens ist, also ob ihr nun, also auch gerade Zähne zu haben, ist natürlich irgendwie so ein, ich sag mal, westliches Wunschbild.
Das stimmt.
Und es ist überhaupt nicht schlimm, schiefe Zähne zu haben oder so Vampirschneidezähne zu haben wie ich. Oder auch, ich habe noch, also mir wurde vielleicht auch mal ein Zahn rausgeschlagen aus Versehen von meiner Schwester und so. Aber das ist einfach, also Menschen sind unterschiedlich, auch die Münder von Menschen sind unterschiedlich. Das Wichtigste eigentlich bei Zähnen ist, putzt sie mindestens 2-mal am Tag.
Mhm.
Weil sonst ist echt irgendwie eklig. Also morgens einmal schön putzen, abends mindestens einmal schön putzen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, ob sie nur schief oder gerade sind. Eigentlich ist schief nur schlimm, wenn man wirklich Schwierigkeiten damit hat, ne?
Ja.
So, also wie gesagt, wie es bei mir ist, ich habe halt echt immer Schwierigkeiten damit.
Ich habe jetzt mittlerweile habe ich auch eine Knirschschiene, weil das ist nämlich auch eine Schwierigkeit von mir, dass ich nachts so doll mit meinem Kiefer, meine Kiefer aufeinander malen. Seitdem ich die habe, ist meine Migräne weg. Also.
Und ich habe das nicht mehr mit der Knirschschiene, seit ich mir so ein ergonomisches Kopfkissen besorgt habe. Brauche ich die Knirschschiene nicht mehr.
Ich habe beides.
Guck mal, ernsthaft, ich habe ja vorher auch mal jahrelang diese Schiene und ich habe die auch kaputt gebissen, ne? Weil wir waren ja nach 3 Wochen durch, ich brauchte neue. Dann schwöre, ganz furchtbar. Und dann vor allem, wenn du wach wirst von so einem Knallen, weil du so doll gebissen hast, dass diese Schiene bricht.
Ja.
Und das habe ich nicht mehr, seit ich dieses ergonomische Kopfkissen habe.
Cool.
Ziemlich geil. So, Leute, es ist jetzt fast 10 Minuten um.
Nee, ich muss nur einen Zahntalk loswerden. Und zwar, ich möchte mich immer richtig doll aufregen über die ganzen Menschen im Internet, die so zahnmedizinische Artikel an die Menschen bringen wollen. Und
Leaching-Sachen.
Ja, und hier so ein bisschen UV-Licht auf die Zähne, Smile Secret. Und
einfach
so.
Nur damit es heller wird.
Ja, und das ist aber alles richtig, also wenn man mal, es gibt fundierte
wissenschaftliche Studien zu diesem Thema.
MyLab hat da richtig gute Videos, die aufklärt, dass das halt alles nicht so cool ist und dass es wirklich nur Geldmacherei ist. Also, liebe Menschen, wenn ihr das hört und überlegt, über Instagram zahnmedizinische Unterstützung euch zuzulegen, lasst es.
Putzt einfach die Zähne, Leute. Ja. Putzt einfach die Zähne.
Und sucht euch einen guten Zahnarzt, gute Zahnärztin.
Karies und Baktus werden uns hassen für diesen Zähneputz-Hinweis. Aber so ist es, Leute. Jetzt genug von 10. Sorry, dass ihr das jetzt aushalten musstet.
Wir müssen die Kurve kriegen.
What happened? Heute soll es zum Thema Zähne, neu, Zahnersatz. Es geht um Erneuerung. Es geht um Sachen, die vergehen. Und es geht darum, dass etwas Neues passiert. Es geht um Ostern.
Ja. Wenn die
so, das war jetzt voll die schlechte Brücke.
Nein, die Brücke ist total gut.
Ist
lass uns doch mal überlegen, wie das damals war, wenn ein Wackelzahn rausgefallen ist und dann einfach ein neuer wiedergekommen ist.
Gekommen wäre, oder wie?
Ja, nach Milchzahn.
Ach so, meinst du das?
Und dann kommt doch der neue stabile Zahn, der für immer bleibt.
Genau. Ja, hoffentlich für immer, möglichst lange. Und wenn nicht, dann macht man halt irgendwelche Implantate und naja, gut. Wir wollen jetzt aber tatsächlich einmal den Sprung schaffen, uns auf Ostern zu konzentrieren, denn es ist eine wirklich extrem besondere Zeit, die im Kirchenjahr gerade auf uns wartet. Ja, alle kennt das bestimmt und ich habe es schon so oft jetzt auch wieder gesehen in Social Media. Ostern gibt's Geschenke, so wie Weihnachten fast mittlerweile, ne? Ich habe auch schon Aufrufe gesehen in Stories bei Instagram, also jetzt tatsächlich nicht bei kirchlichen Menschen, sondern bei anderen. Was schenkt ihr euren Kindern zu Ostern? Und ich denke mir nur so, Jesus.
Das wird doch wohl noch reichen.
So, dass es so richtig in Common ist, wirklich richtige Geschenke zu Ostern zu machen. Mhm. Ne? Also früher, als ich Kind war, war es so, dass wir bei uns zu Hause Ostereier gesucht haben. Also das war dann häufig auch Hühnereier, die wir selber vorher gefärbt haben, eigentlich völlig bescheuert. Und wir haben uns trotzdem gefreut, wenn wir sie gefunden haben. Schräg. Und Schokolade und so Gedöns. Aber dass ich so was, ich sag mal, richtiges Materielles, außer jetzt Süßigkeiten bekommen oder Süßigkeiten und Eier bekommen hätte, daran kann ich mich nicht so richtig erinnern. Man muss ja auch sagen, dass als ich Kind war, hatten wir noch ein anderes Jahrtausend. Und damit hängt es vielleicht auch zusammen. Also so, dass das Jahrtausend, die Jahrtausendwende da ein bisschen was gemacht hat. Aber so, dass Leute irgendwie zu Ostern eine Nintendo Switch bekommen. Und ich denke mir nur so, warum jetzt genau?
Ja, es ist krass, so diese ganze, also dass aus ganz vielen Festen Geld gemacht wird. Mhm. Ja, das fängt beim Valentinstag an, Muttertag,
und Vatertag für die Bierindustrie.
Und dann natürlich auch Weihnachten und Ostern.
Ja.
Und Weihnachten vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr.
Ja, Weihnachten ist doch krass. Und also ich ist doch kranke Scheiße.
Genau, ja, das ist wirklich crank. Ich habe zu Ostern immer Kleinigkeiten bekommen. Mhm. Die waren, also wir hatten immer so, als wir dann älter waren und meine Eltern dann nicht mehr so irgendwas schenken wollten und sie uns gefragt haben, haben sie auch immer einen Geldrahmen genannt. Und es war ein ähnlicher Geldrahmen wie zum Nikolaus. Also im kleinen...
Du hast zum Nikolaus auch richtig Geschenke gekriegt?
Im kleinen zweistelligen Bereich.
Mama, Papa, was ist da los?
Es war meistens ein Buch oder eine CD.
Was?
Ja, eins.
Das hast du auch zum Nikolaus gekriegt?
Ja. Oder halt...
Gott, oh Gott, ich glaube, wir waren wirklich arm.
Ihr hattet ganz viele Kühe, hallo. Und frische Ostereier. Die hatten
wir hatten immer frische Milch. Wir haben immer frische Milch zum Nikolaus und zu Ostern bekommen.
Nein, also bei uns war es deutlich kleiner. Okay. Und je älter ich werde und je mehr ich mich mit meinem Glauben auseinandersetze, denke ich so, eigentlich ist mir Ostern schon fast ein viel lieberes Fest als Weihnachten.
Total, oder?
Weil Weihnachten, ja okay, Jesus ist geboren, aber es werden täglich viele Menschen geboren. Mhm. Ja, natürlich, es war Jesus, aber Ostern, hallo, er ist auferstanden.
Ja, genau, das ist ja so, ne? Also greifen
wir jetzt mal vor.
Ja, so, das ist dann so wirklich ja das Endresultat, so aufgefahren in den Himmel, also auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Ich finde auch, irgendwie fühle ich Ostern viel mehr als Weihnachten.
Mhm.
Und weil es einfach ja das Wiegenfeste des Christentums ist.
Ja.
Also es ist an Ostern ja so, dass Jesus gekreuzigt wird. Wir hatten schon mal über die Kreuzigung kurz gesprochen, als wir darüber gesprochen haben, dass die zwei Dudes, dass zwei Dudes mit ihm zusammen gekreuzigt wurden.
Ja, weil wer ist das?
Wir gehen gleich noch mal ein bisschen mehr auf die Vorgeschichte auch ein. Aber Jesus wird gekreuzigt und stirbt, was ja erstmal für die damalige Zeit nichts Besonderes ist. Und jetzt kommt so der Special Move, der das so was Besonderes macht. Jesus ist am dritten Tage auferstanden von den Toten und war einfach wieder auf der Erde, hat sich Leuten gezeigt, hat noch so ein paar Moves gemacht und ist dann in den Himmel aufgefahren.
Ja.
Und das ist ja das, was das Besondere, was das Christentum sozusagen als Grundlage hat.
In der heutigen Zeit würde man sagen, der Unique Selling Point. Also das ist das, was diese Geschichte einmalig gemacht hat. Hat sonst kein anderer gemacht. Einzigartigkeit.
Ja. Genau. Und diese Osterwoche, die mit Gründonnerstag beginnt und Karfreitag dann sozusagen mit dem traurigsten Feste, also mit dem mit der Kreuzigung beziehungsweise dem Tode Jesu, dann den Tiefpunkt hat und dann Sonntag, Ostersonntag, die Auferstehung und das Freudenfest dann im Grunde genommen. Ne?
Lebensfest.
Dann ist richtig, genau, happy, clappy, das Fest des Lebens.
Und da frage ich mich auch immer, warum ist Kirche, jetzt verallgemeinere ich das, warum?
Die Kirche.
Warum hat, also ich habe es nie erlebt, dass da krasse Feste gefeiert worden sind. Es war halt immer so, jo, wir machen so einen Familiengottesdienst und dann kommt man und dann ist so ein bisschen Licht und Kerze und yay, er ist auferstanden, das Grab ist leer. Warum habe ich es noch nie mitbekommen, dass Gemeinden da so eine richtige Party draus machen, dass gefeiert wird, dass getanzt wird? Das habe ich irgendwie noch nicht mitgekriegt. Ich weiß es
spannend,
nicht.
Das vielleicht, stimmt eigentlich.
Wo ich so denke, ey, das ist so ein krasser Grund zum Feiern.
Ja. Ja, ich kenne das auch nur, dass man sozusagen dann Ostersonntag beispielsweise nach dem Gottesdienst zusammen in der Gemeinde frühstückt, ne, oder so bruncht, isst, halt Ostereier isst und andere Dinge, einfach um sozusagen auch wieder, also die Fastenzeit ist zu Ende und wir feiern jetzt wieder das Leben. Aber wirklich, dass du so sagst, man könnte eigentlich vielleicht so eine richtige Osterparty mal feiern, ne?
Ja.
Also so ein bisschen, finde ich, ist es so, das ist ja bei Ostern auch wie bei Weihnachten auch, da werden ja ganz viele nicht-kirchliche Traditionen so mit reingebracht. Also wie zum Beispiel die Eier, da gibt es keinen christlichen Grund für.
Ja, und oder auch der Osterhase.
Ja, genau, der Osterhase. Oder auch die Osterfeuer.
Stimmt.
Die ja eigentlich den Frühling sozusagen begrüßen. Mhm. Und
das gleichzeitig wird auch die bösen Geister vertreiben, oder?
Ja, genau, irgendwie so.
Ja.
Und das wird aber tatsächlich auch in manchen Landstrichen sozusagen als Freudenfeuer fürs Christentum genommen. Also bei meiner Familie zum Beispiel ist tatsächlich untypischerweise für fast alle Menschen wahrscheinlich auf der Welt das Osterfeuer immer Ostersonntag. Sonst macht man es, Osterfeuer ist samstags.
Ja, bei uns in der Region, da wirklich jedes einzelne Dorf noch irgendwie so einzelne Osterfeuer hat. Bei uns organisieren das die Junggesellenvereine sehr oft. Und da wird sich dann abgesprochen, wer das wann macht, damit man sich auch gegenseitig besuchen kann und nicht sich so Konkurrenzveranstaltungen.
Also es gibt keinen so einen festen Tag.
Nee, es gibt unterschiedliche. Also ich war früher immer auf zwei Osterfeuern. Einmal Samstag, einmal Sonntag.
Okay. Also bei uns ist echt traditionell so, dass es, also für unsere Region zu Hause ist es einfach sehr untypisch. Die Osterfeuer, die öffentlichen sozusagen, sind alle Ostersamstag. Meine Eltern haben so ein, wir haben so ein Traditionsfeuer. Also meine Eltern leben ja schon da auf dem Hof, wo sie leben. Also meine Familie lebt da schon seit über 100 Jahren. Und oder ungefähr 100 Jahren. Und deswegen gibt es so ein traditionelles Feuer, was sie immer noch machen dürfen. Also normalerweise darf man das ja gar nicht.
Ja.
Und das findet immer Ostersonntag statt. Und das ist auch echt so ein richtiges Freudenfest. Also die ganzen NachbarInnen kommen zusammen. Also privat halt, ne? Das ist jetzt nicht ein öffentliches Osterfeuer. Dieses Jahr leider ja auch nicht. Darf nicht stattfinden. Aber es kommen halt alle NachbarInnen und wir grillen zusammen und wir feiern zusammen. Und das ist so ein richtiges Freudenfeuer.
Ja, das ist cool.
So, das was schon auch wirklich schön für mich mit Ostern fest zusammenhängt.
Also christlich. Also,
genau, mit der christlichen Tradition mit sozusagen ein Freudenfeuer so zu machen. Habe ich als Kind vielleicht nicht so unbedingt wahrgenommen. Also als Kind ist ja irgendwie alles noch ein bisschen anders so. Aber jetzt so, als ich erwachsener wurde, habe ich das immer mehr so empfunden. Das ist bei uns so eine Tradition, die es gibt.
Das ist schön. Ja, also bei mir ist auch ganz, ganz viel Ostern als Familienfest. Wir waren damals in den Osterferien, waren wir immer weg. Da sind
Kroatien?
Wir, nee, Dänemark.
Ach so.
Und da sind wir in den Osterferien immer hingefahren. Und das war halt immer, wir wussten, wenn wir da hinfahren, dann ist Ostern.
Ja.
Und das war immer Familienzeit, immer in Dänemark und Strand und trotzdem noch kalt. Und das war irgendwie schon ganz cool. Und jetzt halt die letzten Jahre dann auch irgendwie Familie kommt wieder zusammen.
Ja.
Genau.
Ja, wollen wir einmal ein bisschen zurückkommen so auf die Frage, was ist Ostern eigentlich so aus christlicher Sicht, Jule? Also wir haben jetzt ganz viel über diese fancy Traditionen und was man so machen kann und Feste, die man feiert und so.
Mhm.
Aber so aus christlicher Sicht, was ist so dein Statement dazu Ostern oder zu der Geschichte? Warum ist Ostern für uns als Christinnen so wichtig?
Du hast es ja schon angerissen und auch so ein bisschen für mich ist es so diese Einmaligkeit, was das Christentum zum Christentum macht, nämlich das, ich wollte jetzt gerade sagen, das Leben überwinden, das ist falsch formuliert, den Tod überwinden.
Ja, und aber kannst du noch was sozusagen zur Geschichte machen, sagen? Also warum, was ist denn passiert eigentlich?
What happened? Jesus war ja nicht beliebt. als...
Nicht bei vielen.
Ja, er war halt schon so ein Prediger, der ja. als Jude erstmal von den anderen Gelehrten, die damals was zu sagen hatten, erstmal richtig schief angeguckt wurde und gesagt wurde, sorry, aber hör mal auf, Unwahrheiten zu verbreiten. Und er wurde ja tatsächlich verfolgt. Wir hatten das schon mit Saulus bzw. Paulus, der ihn ja auch aktiv verfolgt hat und gesagt hat, das ist falsche Lehre, die du verbreitest.
Ja, vor allem ja auch damit zusammenhängt, dass Jesus gesagt hat, er sei der Menschensohn.
Genau.
Also es war ja schon so, dass Jesus auch von sich selber als Menschensohn, also als Gottes Sohn ja. oder fleischgewordener Gott auf Erden gesprochen hat.
Ja.
Und das war für die Gelehrten zu der damaligen Zeit eine absolute Gotteslästerung.
Ja, und für den König ja auch eine Gefahr. Also das ja. sieht man ja auch in der Weihnachtsgeschichte, wird es ja auch gesagt. Das ist jetzt, der kann eine Gefahr werden von dem, was er da erzählt, wie er lebt, was er tut, was er macht, weil es eben so groß angekündigt wird und so immer eine besondere Note hat, sein ganzes Leben.
Naja, und ja auch, er sagt ja auch, es gibt im Grunde keine Könige außer ja. Gott beziehungsweise ihn.
Ja.
So, also das ist ja auch eine Gefahr dann sozusagen für die Oberen, also die ja ihre Gesellschaftsordnung schon sehr stark aufgebaut hat und dann kommt einer und sagt, übrigens, das, was ihr da macht, das geht so Bullshit. Gar nicht. Und deswegen fanden die Leute, die was zu sagen hatten, sagen wir es vielleicht mal so,
ja.
Jesus ziemlich uncool und ja. wollten ihn sehr, sehr gerne loswerden, hatten aber nicht so richtig Beweise.
Ja, wie soll man da denn auch Gegenbeweise finden?
Naja, so, also sie hatten ja nicht mal Wortbeweise. Also es gab ja genau. nicht mal ZeugInnen, die gesagt haben, ja, Jesus hat das aber gesagt, dass er der dickste Pimp ist. So, das hat ja niemals jemand ausgesagt.
Genau.
Es gab Leute, die sowas behauptet haben, aber dann gab es immer andere Zeugen, die was anderes behauptet haben, sodass diese... versucht wurde, ja so eine Indizienkette zu erstellen und das hat nicht geklappt, weil ja. alle ZeugInnen, weil die alle gelogen haben, sich widersprochen haben. Und deswegen gab es überhaupt für diese Taten, die Jesus vorgeworfen wurden, überhaupt gar keine stichhaltigen Beweise. Also vor heutigen Gerichten würde das nicht mal in einem Indizienprozess irgendwie...
Wäre Freispruch.
Absolut. So, im Zweifel für den Angeklagten. Also ja. im Zweifel dessen, dass es eine Straftat sozusagen darstellt.
Ja. Ja.
Und das ist ja auch so das Spannende, dass die Gelehrten auf Biegen und Brechen versucht haben, irgendwelche Leute zu finden, die gegen Jesus ausgesagt haben, ob es einfach damit nicht hingekriegt haben.
Damit sie ihn loswerden.
Genau, sie wollten einfach gerne tatsächlich, dass er am besten zum Tode verurteilt wird.
Ja.
Und dann, what happened, war es so, dass sie ja zu Pontius Pilatus gegangen sind und gesagt haben, hier, kümmere dich mal um diesen Jesus-Typen, jetzt mach doch mal. Also, ja, den müssen wir loswerden.
Kurze Filme.
So, und Jesus wurde vorher verraten noch, das muss ja. man auch dazu sagen. Also, genau. dass sie überhaupt Jesus geschnappt haben, die wussten irgendwie scheinbar nicht so richtig, wer Jesus ist, sonst hätten sie nicht Judas bezahlen müssen, damit er ihnen zeigt, wer Jesus ist. Also, man muss ja auch sagen, es war jetzt keine Zeit, in der man mit einem Selfie auf Instagram irgendwie sich gezeigt hat. Und wer so die Leute sind, war vielleicht manchmal auch nicht so gut zuzuordnen.
Es gab ja auch keine Presse, es gab keine Tageszeitung. Genau. Also das war alles immer nur Hörensagen.
Und dann jemanden zu identifizieren war echt schwer. Ja. Und so haben die Soldaten und Gelehrten haben Judas bezahlt, irgendwie mit 30 Silberlingen, glaube ich, damit er Jesus verrät. Und das hat er natürlich getan, weil er halt ein Judas ist.
Klassischer 31er.
Ich wollte gerade sagen, richtiger 31er. Und dann wurde Jesus festgenommen und dann wurde er zu Pontius Pilatus gebracht und die Gelehrten haben halt gesagt, hier, kümmere dich mal darum, dass der verurteilt wird.
Ja.
Und der hat aber auch keine Beweise gefunden. Genau,
es hatte ja niemand Beweise.
Gab keine.
Ja.
Hat dann aber mal einfach eine Verdächtigenbefragung gemacht mit Jesus. Und hat dann Jesus gefragt, ob er denn Gottes Sohn sei oder der Menschensohn sei. Und Jesus sagte so, ja,
genau,
bin ich.
Punkt.
Fertig. Und aufgrund dieser Aussage wurde dann das Urteil gesprochen und Jesus wurde zum Tode verurteilt. Und klassischerweise
am Kreuz.
Am Kreuze, das war damals einfach so.
Ja.
So eine klassische Todesstrafe.
Ja, das, ich weiß nicht, ich wollte gerade sagen, so wie man das heutzutage kennt, ganz
nicht
normal.
In unserem Land.
Es ist nicht ganz normal.
Ja, das ist nochmal vielleicht ein ganz anderes Thema, eine Todesstrafe.
Haben wir uns ja auch schon mal über,
ach so,
drüber
möglich.
Unterhalten.
Ja, 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 ich erinnere mich natürlich. So, Jesus ist nun am Kreuze, beziehungsweise die veräppeln ihn dann auch noch. Die setzen ihm eine Krone aus Dornen aus, also ja, weil er ja sich für den König der Juden hält, und schnitzen in sein Kreuz rein, Jesus von Nazareth, König der Juden,
ja,
legen ihm so einen purpurnen Mantel um.
Stimmt.
und veräppeln ihn und bespucken ihn und verbeugen sich dann vor ihm, um zu sagen, ja, ja, du dreckiger König.
Das wollen wir doch mal sehen.
Das wollen wir doch mal sehen.
Ja.
Wir machen dich jetzt mal richtig fertig hier. Und dann wird er gekreuzigt. Er begegnet noch ein paar anderen Leuten dann,
ja,
auf dem Weg, und es hilft ihm auch noch jemand, das Kreuz zu tragen. Und jedenfalls ist das im Endeffekt so, dass Jesus gekreuzigt wird und auch alle seine Jünger sich von ihm abwenden.
Mhm.
Die fliehen alle. Die verpissen,
ja,
sich. Die wollen plötzlich nichts mehr mit ihm zu tun haben.
Ja,
kenn ich nicht.
Ja, die machen dann so einen auf
31er.
Das könnte mir auch passieren. Ciao, ich bin raus.
Ja, genau. Die wohnen da, die allermeisten wohnen der Kreuzigung nicht bei. Die ziehen sich alle zurück. Die wollen nicht in Verdacht geraten, weil sie selber auch nicht irgendwie dann am Kreuze sterben wollen, weil sie ja in Anführungsstrichen in dieser Sache damit drin hängen.
Genau.
Und so ist es so, dass Jesus ziemlich alleine, also ziemlich ohne Leute, die ihn irgendwie
Frauen sind
kennen,
da
gekreuzigt wird. Also Maria von Magdala ist da und Maria von, heißt das Ameritea? Ja, ich glaube schon. Und noch zwei, drei andere Personen sind da, die Jesus sozusagen die Treue auch bis zum Ende halten.
Ja.
Und dann ist es so, dass Jesus stirbt, je nachdem, welches Evangelium man da fragt, hat er andere Worte gesagt. Vielleicht, es gab kein Twitter, wir können das nicht so ganz nachvollziehen, was er als letztes getwittert hat.
Aber dann fände ich es auch ziemlich spannend, wie er mit am Kreuz hängend noch twittern konnte.
Stimmt, wenn so ich meine Hände. Sprachnachricht, kann man das bei Twitter?
Eine kleine Sprache, ich glaube nicht. Aber vielleicht mit so Unterstützungsprogrammen.
Naja, oder man, also es könnte ja auch so sein, dass es sozusagen eine von den Personen, die da ist, ein Smartphone hat und wie so ein Nachrichten Account hat, wo dann immer die aktuellsten
so
News gepostet.
Live-Ticker
heißt, mir fiel das Wort gerade nicht ein. Live-Ticker, tropft gerade Blut. Er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Essig im Mund.
Mhm. Genau. Und so. Und dann ist es so, dass Jesus, wie gesagt, in der einen Überlieferung sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In einer anderen sagt er, es ist vollbracht.
Genau.
Und er sagt auch in einer weiteren, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Genau.
Schluss von's Ganze. Jesus ist tot. Und im Tempel zerreißt das Tuch von oben bis unten,
ja,
das den Teil für das Volk von dem heiligen Teil trennt. Da hängt so ein Tuch zwischen.
Ja.
Also so ein Vorhang, nicht so ein Tuch. Ja. Also man muss sich nicht so einen Schal vorstellen, sondern so ein Vorhang.
Ein großer, langer Vorhang. Ein
riesiger Vorhang, der den Teil, wo das Volk halt so ein- und ausgehen darf, von dem Teil trennt, wo das Heilige, wo der Altar, wo alle möglichen Reliquien und so weiter sind. Und das ist so das Sinnbild dafür, dass es jetzt keine Trennung mehr gibt zwischen Gott und den Menschen.
Ja.
Finde ich total das spannende Ding so, ne?
Ja, es ist sehr ein sehr magischer Moment.
Ja, es ist, genau, es ist so richtig Magic Moment und so ein Sinnbild, also das haben wir, gibt's ja in vielen Geschichten, nicht nur in der Bibel, sondern überall, dass man so Bilder hat, in die dann Sachen rein interpretiert werden sollen. Aber dieser Vorhang steht so stark für die Trennung zwischen den Gelehrten, die hinter den Vorhang dürfen und sozusagen Kontakt zu Gott haben und dem Volk. Und jetzt reißt dieser Vorhang durch in dem Moment, wo Jesus stirbt.
Ja.
Und sagt, hier, Volk, dein Weg zu Gott ist frei, weil ich gestorben bin. Diese ganze Kreuzigung und Tod am Kreuz-Geschichte könnte jetzt hier enden.
Aber dann wäre es nicht Ostern.
Dann wäre das Christentum vermutlich nicht entstanden.
Nein, weil dann wäre einfach nur ein 0815-Typ, der am Kreuz gestorben ist, gewesen.
Genau, wahrscheinlich ein Verrückter, der behauptet hat, Gottes Sohn zu sein. Und huch, der Vorhang war sowieso schon so ein bisschen spröde, ist er jetzt halt kaputt gegangen. Ne? Also die Zusammenhänge, die da wären da wahrscheinlich andere gewesen.
Ja.
Das Spannende passiert jetzt.
Er wird begraben. Also vom Kreuz abgenommen und begraben in einer großen...
Ich habe übrigens, mir fällt gerade ein, ich habe diese Maria, heißt gar nicht von Amiretea, sondern es ist Josef von Amiretea, der nämlich Jesus vom Kreuz abnimmt und das dieses Tuch nimmt und ihn in dieses Tuch einwickelt.
Ja.
Das Grabtuch, das wurde ja auch schon, ist ja so eine besondere Reliquie, von der viele behaupten, sie zu haben.
Ich wollte gerade sagen.
Das Grabtuch von Turin heißt
ja,
das so?
Ja. Was sehr viele, das ist ja nicht nur in Turin, sondern auch in vielen anderen Orten anscheinend. Ja. Naja, also Jesus stirbt am Kreuz, er wird runtergenommen. Also auch da müssen die Menschen, die ihm folgen und überhaupt noch da sind, wirklich darum kämpfen, zu sagen, dürfen wir ihn bitte begraben? Wir möchten nicht, dass er einfach zu allen anderen, die hier gerade verstorben sind, mit auf die auf den
Haufen, Massengrab geschmissen wird.
Genau, Massengrab, so, das bezeichnet das sehr neutral. Wir möchten nicht, dass er da, sondern wir haben hier so eine kleine Höhle vorbereitet und können wir ihn da nicht reinpacken.
Ja, im Grunde ein Mausoleum von irgendeinem anderen Typen, ne,
genau,
den Jesus auch kannte.
Und
ist ja auch nur kurz, muss man sagen.
Ja.
Konnte mal eben Platz erübrigen.
Er wird also eingewickelt in das Tuch, in das Grabtuch. Ich glaube, er wird auch noch gesalbt und wird dann eben in diese Höhle gelegt. Und damit er aber auf gar keinen Fall, also da geht es ja auch um Grabschändung und diese ganzen Geschichten, damit das praktisch eine Einbahnstraße bleibt, da gibt es auch ganz, ganz viele Bilder von diesem großen Stein, der vor diese Öffnung gerollt wird.
Genau, da ist erstmal dicht. Das macht man nicht mal eben auf.
Das wird zugemacht.
Genau, das wird wirklich verschlossen, das Grab.
Und versiegelt und weiß ich nicht, wie man Steine da sichert. Und dann liegt er da drinne und das Grab ist zu, Jesus ist tot und Jesus ist da drin. Und dann gab es mehrere Augenblicke, wo die Menschen irgendwie checken, irgendwas stimmt hier nicht.
Genau, es ist dann so, dass ein paar Frauen, also auch wieder Maria von Magdala und diese andere Maria von nicht
Amiretea, die Frauen am Grab,
da zu dem Grab gehen wollen, um sozusagen von Jesus nochmal Abschied zu nehmen und vielleicht auch für ihn zu beten. Man weiß es nicht so genau. Und sie kommen zum Grab und stellen fest, der Stein ist nicht mehr vor der Tür. Das Grab ist offen und sie sind natürlich super erschrocken und wundern sich und dann gehen sie aber rein und dann sitzt da in einem weißen Gewand gekleidet so ein Dude.
Komisch.
An der Stelle, wo Jesus abgelegt wurde, in ein Leichentuch gewickelt und sie erkennen Jesus und er sagt, hey, here I am once again. ich bin wieder da. Sagt meinen Jüngern, jetzt geht's richtig los.
Ich bin froh, dass es mir nicht passiert ist.
Oh mein Gott, ich hätte mir voll in die Hose gemacht, glaube ich. Ich habe ja auch, also ich habe Schwierigkeiten auch mit so Gruselsachen.
Ja.
Ich hätte 1000 Tode.
Mhm. Ich vermute, ich wäre nicht mal reingegangen.
Ja, das stimmt. Da ist es offen. Nein, wer ist denn so dumm und geht da rein? So ist es, ne?
Ja.
Genau. Wie ich ja vermute, ein Einbrecher in meiner Wohnung und gehe natürlich in die Küche und rufe, hallo, ist hier jemand? Jetzt wird dieser Mensch antworten. Ja, nein, wahrscheinlich wäre ich auch nicht reingegangen.
Ja.
Wir hätten eine von den Marys einfach vorgeschoben, vorgeschickt. Wir passen hier auf.
Wir gucken, dass keiner guckt.
Genau.
Geht immer rein. Ja, krass. Und wie heißt es dann so schön, das Grab ist leer, also als alle anderen kommen, man will das ja erstmal gar nicht glauben.
Ja.
Und sie gehen los und sagen, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.
Genau. Das ist ja so ein Spruch, der im Evangelischen gar nicht so eine große Tradition hat, sondern das ist so ein aus der orthodoxen Tradition. Aber das sagen auch immer, also das nimmt immer mehr Einzug sozusagen
auch in auch
andere
schön, christliche
Bereiche. Ich fühle es auch total.
Ja. Dieses wahrhaftig ist so schwer beeindruckend.
Ja, genau.
Auch sonst sagt man das Wort wahrhaftig in unserem Sprachgebrauch ja nicht so. Und deswegen finde ich es auch so schön, weil es eben so eine außergewöhnliche Situation ist, das zu beschreiben.
Ja, genau.
Wie soll man das sonst beschreiben?
Ja, keine Ahnung. so ist es.
Und er hat dann noch irgendwie später ein paar Begegnungen, die Emmaus-Geschichte, ich glaube, auf die können wir jetzt verzichten, oder?
Also, wie du willst, du kannst es auch gerne erzählen, was du willst.
Was sagt denn die Zeit?
Naja, die Zeit sagt 35 Minuten.
Okay, sonst machen wir das. Wir hatten uns sowieso schon vorgenommen, als kleinen Spoiler für unsere nächsten Folgen, so ein bisschen über das Thema zu sprechen, was denn danach passiert, wenn man denn stirbt. Und das ist jetzt das eine Beispiel, das Jesus-Beispiel, dass man aufersteht, weil wir tatsächlich einige Fragen zum Thema Leben nach dem Tod, Höllenvorstellungen und so bekommen haben. Und vielleicht wäre das nochmal was, damit reinzunehmen.
Jesus jedenfalls geht nicht in die Hölle, sondern Jesus fährt auf in den Himmel.
Aufgefahren in den Himmel, ja.
Genau. Und er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen. Sondern dort wird er kommen.
So ist es.
So kennen wir es.
Ja.
Und das ist im Grunde die das Ende der Ostergeschichte.
Ja, und es ist, ich finde es schwer zu begreifen und ich verstehe es auch, wenn Menschen, die nicht christlich sozialisiert sind oder damit aufgewachsen sind, mit all diesen Geschichten rund um Jesus, dass sie sagen, da ist jetzt ein Typ und der ist in einem Steingrab und dann ist er nicht mehr da und dann sagt er, er ist auferstanden und dann ist er auch nicht mehr da. Und ist auch, also wie soll man das denn begreifen?
Ja, wir haben ja letztes Mal eine Folge zum Thema Wunder gemacht. Genau. Auf die würde ich jetzt gerne nochmal zurück hinweisen. Das ist ein Wunder, was da passiert ist.
Ja.
Und das Wunder zeichnet aus, dass man es nicht begreifen kann.
Ja, und der Glaube sein Nötigstes dazu gibt, um es zu einem Wunder zu machen.
Ja, um zu akzeptieren vielleicht auch, dass es ein Wunder ist.
Ja. Ja, und ich habe, wann war das? Ich habe mal einen Ostergottesdienst gemacht und ich glaube, es gibt sehr viele Bilder zur Auferstehung. Aber mein liebstes Bild ist das die Verwandlung von einer Raupe zu einem Schmetterling.
Mhm.
Dieses Raupe-Sein, irgendwie den ganzen Tag nichts anderes machen als rumkriechen und fressen und eben Raupe sein.
Ich bin auch eine Raupe. Oh. Bald werde ich ein Schmetterling.
Kleine Robbe nimmer sagt. Und das ist so eben dieses, ja gut, ich bin halt eine Raupe und fresse. Na cool, ja. Was können die anderen Tiere haben coolere Skills und ich bin einfach nur eine Raupe, die frisst. Mhm. Und dann puppt sich aber diese Raupe ein in einen Kokon. Und das ist so die Sinnbild für Jesus im Grab. In der Stille geschieht und auch in der Dunkelheit geschieht das Wunder. Und die Raupe verpuppt sich und wird grau und trist und öde. Und dann bricht es auf einmal auf. Und das, was danach kommt, ist halt überhaupt nicht zu begreifen, dass aus so einer gefräßigen Raupe einfach ein Schmetterling wird. Es gibt Menschen, die haben keinen Bock auf Schmetterlinge, finde ich auch irgendwie eklig. Aber grundsätzlich gelten Schmetterlinge erstmal als besondere Tiere aufgrund ihrer Optik, ihrer Feinheit und weil sie auch einfach wunderschön sind. Und das gefällt mir so an dem Bild, ja, im Vergleich, das stimmt, das zur Ostergeschichte.
Ja.
Auch dieses Aufbrechen und neues Leben entstehen lassen, ja, und dann in die Weite. Und jetzt bin ich schon ganz österlich gestimmt.
Ja, das ist Ostern.
Ja,
aus unserer Sicht. Habt ihr noch Fragen zu Ostern oder irgendwas, was euch jetzt irgendwie wundert, dann stellt uns sie natürlich gerne auf telonym.me/loesterfragen.
Wir freuen uns auf eure Fragen zum Leben und Tod.
Genau. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserer Lieblingskategorie. Ich sag immer Lieblingskategorie.
Weil es auch immer zwar, unsere Lieblingskategorie ist.
Ich bin ganz im Ernst, Jule. Wir haben ja sonst immer das nachgeflüstert.
Mhm.
Machen wir das jetzt oder machen wir erst, wer ist es?
Eigentlich müssen wir da erst jetzt das Nachgeflüstert machen, was heute kein Nachgeflüstert,
genau,
ist. Genau. Das Nachgeflüstert heißt heute aufgegessen.
Ist ähnlich, so ein Nachtisch. Jule, ja, hat mir was mitgebracht oder uns was mitgebracht. ASMR. Und zwar ist das ein Bibelkeks.
Zu unserer besonderen Osterfolge heute mal was Besonderes.
Mittendrin ein Wort von Gott, steht auch nochmal drauf. Und ihr müsst euch das vorstellen, in so einer Plastikverpackung, wie ihr das vielleicht in chinesischen Restaurants kennt, wenn ihr so einen Glückskeks am Ende bekommt. Mhm. Und auch von der Form, ich finde, das sieht genauso aus wie ein Glückskeks, ne?
Ich denke, genauso ist es auch gedacht.
Das ist das Prinzip. Und es riecht auch schon durch die Packung süß.
Ja, du hast recht.
Ey, das ist einfach krass Zucker, ne? Ja. Wir machen es jetzt mal auf und jede von uns hat, glaube ich, einen Spruch, oder? Muss man vorher noch was machen?
Nee, weil, also das stand da nicht drin.
Okay, ich dachte, ich frag mal.
Wir packen die Kekse aus.
So, und jetzt bricht man ja. Bricht mit den Hungrigen das Brot.
Ich wollte gerade sagen, wir brechen es.
Und sehr krass gekrümmelt. So, um auch zu beweisen, dass es real ist.
So, ich mache es auch mal auf.
Das ist richtig schön ASMR, wenn ich jetzt in die Kamera ins Mikrofon
reinschmatze. Ich bin gespannt, ob wir unterschiedlich haben oder ob da überall das Gleiche drin steht.
Das schmeckt aber ganz gut.
Ja? Du, ich habe 250 bestellt.
Wie viel?
52.
Das ist ganz lecker. So. Julia hat sich ein bisschen zurückgelegt, damit der Snack nicht so hört. Und zwar haben wir jetzt beide einen Bibelvers. Wir wissen halt nicht, ob es unterschiedliche sind. Wir werden es jetzt hören.
Ich wäre richtig doll enttäuscht, wenn es einheitliche wären. Ja. Sag mal, Eiscreme.
Ja. Bei mir ist ein Vers aus dem 2. Thessalonicher.
Ja, es ist unterschiedlich.
Kapitel 3, Vers 16. Der Herr selbst aber, von dem aller Frieden kommt, schenke euch jederzeit seinen Frieden. Der Herr selbst aber, von dem aller Frieden kommt, schenke euch jederzeit seinen Frieden. Oh, das ist aber schön.
Das ist schön, oder?
Oh, das passt auch super zu Ostern. Hat das was? Ist das irgendwie mit Ostern verbunden?
Nö. Wir haben die Kekse bestellt für unsere digitale Juleika-Schulung, für unsere Bibelarbeit und Andachts-Session. Da haben wir das für bestellt. Das bekommen alle Teilnehmenden nach Hause. Und dann habe ich gedacht, hey, wir haben vorhin Pakete gepackt, nehme ich doch mal zwei mit. Mein Spruch, ich habe mich gerade gefreut, den zu lesen. Fürchte dich nicht, ich befreie dich, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir.
Das ist aus Jesaja, oder?
Jesaja 43. Das ist auch schon fast österlich, weil das ist ein Spruch, der gerne zur Taufe genommen wird.
Ja.
Und
Taufe und Ostern.
Ich glaube, wir hatten den auch schon mal in irgendeinem anderen Kontext. Ich bin mir gerade nicht sicher.
Oh, verdammt, dann war es ja doch gar nicht so fancy, dass ich wusste, woher der kommt. Ah, egal.
Ich habe heute mein kleines Podcast-Büchlein nicht mit dabei, sonst könnte ich da schnell nachblättern. Ich weiß es nicht, aber dieses Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir, das ist, ich mag diesen Vers ganz besonders doll, weil er zum einen dieses Geschehen von Taufe und Angenommensein nochmal so schön verdeutlicht und diese persönliche Ebene zu Gott.
Ja.
Also, dass Gott das gewollt hat.
Ja.
Dass so dieses Du gehörst mir.
Genau.
Das ist ein Angebot, was ich nicht abgelehnt habe.
Genau. Siehst du, man kann nicht alle Angebote ablehnen. So viel zu unserem Special von Nachgeflüstert. Wir kommen jetzt zu unserer nächsten Lieblingskategorie, die da heißt Wer ist es? Ja, und heute ist es so, dass die liebe Jule sich einen Menschen aus der Bibel ausgesucht hat. Wir haben gar nicht festgelegt, dass es Menschen sein müssen. Fällt mir gerade ein.
Bestimmt.
Eine Person, ein Lebewesen aus der Bibel ausgesucht hat. Und ich in Wer ist es Manier also mit Ja- und Nein-Fragen darauf kommen muss, wer es halt ist, wie der Titel schon sagt.
So ist es.
Los geht's, Jule. Ach so, ich muss, bei mir geht's ja los. Ich muss ja zuerst fragen. Es ist jedes Mal das Gleiche. Let's get it to Rambo.
Das habe ich ganz vergessen. Let's get it to Rambo. Ich habe Joey übrigens noch nicht gefragt,
warum
ich dazu gekommen.
Meine erste Frage ist: Ist es eine Person aus dem Neuen Testament?
Ja.
Okay. Würde ja möglicherweise ganz gut zu unserer derzeitigen Geschichte passen. Ist es eine Person, die einer von den Jüngern von Jesus ist?
Nein, keiner aus dem kleinen Kreis.
Oh Mann. Ich hätte gedacht, jetzt kann ich auch mal so fancy nach zwei Fragen einfach sagen.
Oder so ein Mic Drop, weil unsere Mikrofone eingeklemmt sind.
Die kann man nicht droppen.
Traurig. Ja.
Okay, keiner von den ersten Jüngern sozusagen. Und ist diese Person weiblich?
Nein.
Also ist diese Person männlich?
Ja.
Aber sie ist Jesus begegnet.
Ja.
Ist sie Jesus häufiger begegnet? Also wird das erzählt? Kann ja sein, dass sie sich auf der Straße mal begegnet sind, aber werden mehrere Geschichten von Jesus und dieser Person erzählt?
eher eine Kerngeschichte. Ja, ich würde es erstmal wirklich nur auf eine Geschichte.
Und das heißt aber, es ist schon jemand, wo man sagen kann, also den muss man kennen.
Mhm.
Oh shit.
Also ich sag mal so, er ist so weit gekommen, dass er eine eigene Überschrift gekriegt hat. Also eine Zwischenüberschrift.
Zwischenüberschrift. So ein eigenes Kapitel in einem Evangelium.
Ja. Ja. Als Teil davon. Ja.
Also so eine, sowas wie Jesus wird verurteilt als Überschrift.
Ja. Ja.
Sowas meinst du? Also ja. Einfach eine Kapitelüberschrift.
Genau.
Trifft diese Person auf Jesus, als er schon so ein richtiger Fancy Boy ist? Oder vorher? Also
als Jesus ein Fancy Boy ist?
Jesus Fancy Boy.
Mhm. Ja, er wurde da schon sehr erwachsen anerkannt.
Und gehypt und sowas alles.
Ja.
Wurde diese Person von Jesus geheilt?
Ja.
Heiß, heiß, es wird heiß. Ja, jetzt komme ich. Die Ahnungslose. wurde diese Person von Jesus so richtig fancy und besonders geheilt, dass man denkt, also mehr als hier orthopädische Strümpfe und Brillen?
Nee.
Okay, also es ist nicht Lazarus.
Richtig.
Das wäre jetzt richtig, das wäre einfach so eine, also es ist ja eine mega fancy Heilung, jemanden von den Toten auferwecken.
Aber die Spur beim Topf schlagen würde man jetzt sagen, es wird heiß.
Geheilt?
Mhm.
Hatte Jesus für diese Person orthopädische Strümpfe dabei?
Nein.
Aber eine Brille?
Ja.
Ich weiß nicht, wie die Person heißt, die Jesus wieder sehend gemacht hat.
Aber das macht ja nichts. Du hast die Person erraten.
Okay, also es geht um die Person, die Jesus wieder sehend gemacht hat.
Genau, um den Blinden.
Hat er einen Namen?
Er heißt Bartimäus.
Wie einer von den Jüngern?
Ja, also ich.
Also einer von den Jüngern hieß ja auch Bartimäus, aber das war ja nicht untypisch, dass die Leute den gleichen Namen hatten.
Ja, genau. Und Bartimäus kommt aus Jericho und ich lese einfach, weil die Geschichte so kurz ist, aus Markus 10 lese ich sie einfach ganz kurz vor. Und dann sage ich auch kurz, warum ich sie als besonders für die Osterfolge ausgewählt habe.
Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren.
Genau.
Also ich mache das ja meistens so, dass ich das nicht besonders auswähle, sage ich aber ja auch immer gleich.
Also aus Markus 10, 46 und ich lese aus der Lutherbibel 2017. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging und er seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege.
Ach ja, okay.
Ende der Geschichte.
Das ist eine kurze Story.
Genau, das ist eine relativ kurze Story, aber
warum passt sie für dich so gut zu Ostern?
Ich fand besonders, also wir haben uns ja schon über Wunder unterhalten und was er alles gemacht hat. Und da habe ich irgendwie auch nochmal so ein bisschen quer gelesen. Und ich dachte so, okay, in dieser Geschichte, was für mich da das Österliche ist, ist, dass der Bartimäus, also der Blinde, er schreit nach ihm, er ruft nach ihm und sagt, du Sohn Davids.
Mhm.
Und er erkennt dieses Göttliche, was Jesus in sich trägt, erkennt er an und sagt nicht, du Bro, komm mal rüber und mach mich sehen, sondern er zeigt ihm offensichtlich, ey, das, was du erzählst, das glaube ich.
Ja.
Und ich bin voll bei dir und jetzt hilf mir doch bitte.
Ja.
Und Jesus checkt das halt auch sofort und sagt ja auch, dein Glaube hat dich geheilt.
Ja.
Und deswegen ist es für mich gerade in der Geschichte zu Ostern, genau deswegen wird er nämlich verurteilt, dass er von sich selbst behauptet, der Sohn des Gottes zu sein. Und in der Geschichte ist aber ein Blinder, der es anerkennt.
Also sozusagen, es auch nochmal zu zeigen, es gibt auch Leute, die Jesus geglaubt haben,
genau,
ohne dass sie dafür irgendeinen Anlass im Grunde genommen hatten.
Ja,
stimmt, passt eigentlich ganz gut zu Ostern. Hast du recht?
Also ein bisschen so um die Ecke gedacht, aber das war so, wo ich so dachte,
muss auch mal sein.
Ja, krass, der ist irgendwie, er ist ein blinder Dude aus Jericho am Straßenrand und er sagt aber, Jesus, ich bin voll bei dir.
Mhm.
So, und das gefällt mir halt ganz gut an der Geschichte und ich freue mich, dass du es erraten hast.
Juhu! Sehr schön. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende von unserer Folge
Nummer 18.
Echt?
Ja.
So viel schon?
Ja.
Das ist ganz schön viel.
Ja.
Wir müssen uns langsam mal eine neue Art und Weise des Zahlenaufschreibens ausdenken, weil das nicht mehr auf unsere Kacheln passt. Aber das machen wir dann nochmal. Genau. Jedenfalls würde ich jetzt mal sagen, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns immer auf eure Nachrichten zur Folge und auf neue Fragen. Und wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr sie gerne unter telonym.me/Floester Fragen stellen oder als Direct Message bei Instagram. Wir hören uns auf jeden Fall in 2 Wochen wieder. Klickt die Glocke und abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Jo.
Jule, es war mir ein Fest.
Es war mir auch ein innerlicher Osterfunken.
Ein inneres Osterkekse essen.
Oh ja.
Bibelkeks essen.
Ja.
Und
in 2 Wochen dann mehr zum Thema Himmel, Hölle und alles, was nach dem Tod so kommt oder davor. Ja,
auf jeden Fall.
Ich freue mich.
Und bis dann.
Wir sehen uns. Tschüssi, ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.
Hallo, wir haben noch mal kurz was nachgeschaut. Und zwar, wir wollen ja auch immer korrekt bleiben. Jesus hat den blinden Bartimäus geheilt und Bartimäus wurde danach zu seinem Jünger.
So wie ich schon kurz den Impuls hatte. Aber ja, also es ist richtig, noch mal so Nachklapp für diejenigen, die das noch mal genau wissen wollen. Also der blinde Bartimäus ist dann einer von Jesus' Jüngern geworden.
Cooler Bro. Und jetzt wirklich ciao.